Ja, vielen Dank für die Vorstellung und die einführenden Bemerkungen. Ich freue mich sehr, im Rahmen der Grazer Gender Lectures referieren zu können. Der Titel meines Vortrags heute lautet Ambivalente Positionen und ambivalente Positionierungen, Deutschnationalismus und Geschlecht um 1900. Und ich möchte mich in meinem Vortrag eben mit nationalen Geschlechteridentitäten befassen, ganz konkret mit Vorstellungen über die Integration von Frauen und Mädchen in das deutsch-nationalvölkische Milieu der Habsburger Monarchie im 1900. Vorauszuschicken gilt an dieser Stelle, dass die traditionelle Nationalismusforschung die Analysekategorie Geschlecht, Gender, lange Zeit überhaupt ausgeblendet hat und auch umgekehrt die Untersuchung nationaler Mobilisierungsprozesse in der Geschlechtergeschichte bis in die jüngere Zeit hinein kaum eine Rolle gespielt hat. Erst seit kurzem, also seit circa 10 bis 15 Jahren, gibt es eine sehr produktive gendersensible Nationsforschung, die aufgezeigt hat, dass jeder Nationalisierungsprozess zutiefst durchdrungen ist von ganz spezifischen Geschlechtervorstellungen und dass Frauen und Männer zumeist sehr unterschiedliche nationale Aufgaben und Pflichten in nationalen Prozessen zugewiesen bekommen. Dass Frauen und Mädchen in der Nationsgeschichtsschreibung lange Zeit sozusagen vergessen wurden, das passierte nicht zufällig. Die gendersensible Politikwissenschaft hat etwa darauf hingewiesen, dass modernen Staats- und Nationskonzepten ganz klare Geschlechterdifferenzierungen inhärent sind und bereits die ersten Staatstheorien auf einer dualen Positionierung der Geschlechter beruhen. Theorien des 17. und des 18. Jahrhunderts über den Staat, über die Nation beinhalten ein Partizipations- und Integrationsversprechen, das seinem Anspruch nach eigentlich allgemeingültig war. Gleichzeitig wurden in diesen Konzepten jedoch bereits von Beginn an Frauen, aber auch andere soziale Gruppen, etwa unterbürgerliche Schichten, von der politisch-demokratischen Partizipation als ausgeschlossen betrachtet. Und diese Gleichzeitigkeit von in Aussicht gestellter Partizipation und Exklusion andererseits führte in modernen Demokratisierungs-, Politisierungs- und Nationalisierungsprozessen häufig zu sehr widersprüchlichen Positionen und Positionierungen von Frauen. Und ich möchte in meinem Vortrag den Fokus besonders auf einige dieser Ambivalenzen und Widersprüche lenken, welche eben zutage treten, wenn man die Kategorie Geschlecht im Rahmen nationaler Bewegungen untersucht. Das heißt, ich möchte heute in einem ersten Schritt einige allgemeine historische Kontexte besprechen, die mir für die Frage von Geschlecht und Nation im Allgemeinen bzw. für die deutsche nationale Bewegung im Besonderen wichtig erscheinen. Als exemplarisches Untersuchungsfeld für meine Ausführungen wird mir dabei in erster Linie der Verein Südmark dienen, der innerhalb des deutsch-national-völkischen Milieus der Habsburger Monarchie wohl zu einem der wichtigsten Vereine zählte, und zwar was seine Wirkungsgeschichte betrifft. In einem zweiten Schritt werde ich dann auf die widersprüchliche Integration von Frauen und Mädchen in die deutsch-nationale Schutzvereinsbewegung eingehen. Auch auf den Begriff Schutzvereine komme ich später noch zu sprechen. Und ich werde im Rahmen der vorgestellten Geschlechterkonzepte vor allem zwei Aspekte näher beleuchten. Einerseits die Nationalisierung des Alltags und die Zuständigkeit von Frauen für diesen Bereich und andererseits die Debatten der völkischen Vereine um Mutterschaft und um Frauen als diejenigen, die sozusagen das physische Weiterbestehen der deutschen Nation garantieren sollten. In einem letzten Punkt möchte ich schließlich exemplarisch auf Strategien von Südmark-Aktivistinnen im Umgang mit diesen identitätsstiftenden Angeboten eingehen. Ursprünglich war geplant, auch auf theoretische Fragen zur Verflechtung von Nation und Geschlecht einzugehen. Aufgrund von Zeitgründen würde ich diese Frage aber gerne auf die anschließende Diskussion verschieben. Ich komme damit zu meinem ersten Punkt, nämlich Geschlecht, Politik und Moderne oder, Zitat, dem Manne der Staat, der Frau, die Familie. Zitat Ende. Bekanntlich bildete sich im Laufe des späten 18. und des 19. Jahrhunderts in Europa ein ergänzungstheoretisches Geschlechtermodell heraus, das Frauen und Männer bis in die letzte Faser ihrer Körperlichkeit, könnte man sagen, vollkommen unterschiedlich definierte und davon komplementäre Lebensentwürfe, Arbeitsbereiche und Handlungsrahmen ableitete. Diese moderne bürgerliche Ordnung der Geschlechter führte vor dem Hintergrund der allgemeinen gesellschaftlichen Umbrüche der Moderne in der sozialen Praxis zu Reibungsflächen, zu Ambivalenzen, zu Bruchstellen, nicht nur auf kollektiver, sondern auch auf Ebene individueller sozialer Praktiken. Die Frauen- und Geschlechtergeschichte konnte in den letzten Jahren sehr deutlich herausarbeiten, dass die Modernisierungsprozesse nicht länger als umfassende gesellschaftliche Entwicklung gesehen werden können, sondern dass sie vielmehr als Partialimperative der Modernisierung, das war ein Zitat von Elisabeth List, gelesen werden müssen. Das zeigt sich ganz besonders deutlich auf dem Feld der Politik. Sogenannte Basisprozesse der Moderne wie Demokratisierung, Ideologisierung und Politisierung bedürfen aus einer geschlechtergeschichtlichen Perspektive einer differenzierteren Analyse. Geschlecht wurde spätestens seit dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts nicht nur zu einem sozialen, sondern eben auch zu einem staatswissenschaftlichen Ordnungsbegriff, der über politische Partizipationschancen und Rechte entschied. Das heißt, Geschlecht wurde neben dem Lebensalter zu einem ganz entscheidenden Kriterium, um politische Rechte zu vergeben oder eben zu versagen. Die geschlechterspezifischen Konzepte politischer Desintegration waren von Beginn an nicht unumstritten. Also bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts gab es immer wieder Forderungen, Frauen zu Staatsbürgerinnen zu machen, aber ebenso schnell wurden Theorien von der fundamentalen anatomischen, physiologischen, ethischen oder sozialen Ungleichheit der Geschlechter aus dem Hut gezaubert, könnte man salopp formulieren, und auf den politischen Bereich übertragen. Man könnte sogar sagen, je mehr das männliche Politikmonopol von Seiten der Frauenbewegungen angezweifelt wurde, umso rigider fielen die Versuche aus, den Nachweis einer weiblichen Unzulänglichkeit für Politik zu erbringen. Der eingangs zitierte Grundsatz vom männlichen Staat und der weiblichen Familie, den Meyers Konversationslexikon 1894 so treffend auf den Punkt brachte, der hielt sich bekanntlich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Schließlich war auch die politische Konsequenz dieser Metapher weitreichend. In der offiziellen politischen Arena im Europa des 19. Jahrhunderts tummelten sich tatsächlich nahezu fast ausschließlich Männer. Dieses Faktum gewinnt umso größeres Gewicht, wenn man sich die allgemeine Politisierung im Laufe des 19. Jahrhunderts vor Augen führt. Mit der sukzessiven Öffnung des politischen Raumes für breitere Bevölkerungsschichten geht seine allgemeine Bedeutungssteigerung einher. Politik gewann auch im persönlichen Erfahrungsbereich einen immer größeren Stellenwert. Wissen um politische Ereignisse und Positionen wurde sozusagen zu Alltagswissen und die aktive Teilnahme am politischen Geschehen, etwa der Beitritt zu einem Verein oder zu einer Partei, das alles wurde immer selbstverständlicher. Damit in Zusammenhang steht außerdem ein weiterer grundlegender Veränderungsprozess, nämlich die Politisierung der Massen, durch den etwa auch Nationalismus zu einem Phänomen des Alltags werden konnte. Also mit dem Entstehen der politischen Massenparteien veränderte sich auch grundsätzlich der Stil, mit dem Politik gemacht wurde, durch die politische Presse, die Flut an Zeitschriften, Aufmärschen, durch Versammlungen, durch Vereine, Bruderschaften und Interessensverbände wurden Prozesse politischer Radikalisierung auch auf breiter Basis ermöglicht. Dies zeigte sich besonders auch in der deutschen nationalen Bewegung der Habsburger Monarchie. Für Fragen der Geschlechtergeschichte im Zusammenhang mit diesen modernen Politisierungsprozessen ist zentral, dass sich diese neuen öffentlich-politischen Räume jedoch keineswegs als geschlechtsneutral erwiesen. Gerade vor dem Hintergrund der deutlichen Ausweitung und Aufwertung der politischen Sphäre insgesamt erhöht sich das Gewicht, das der versuchte systematische Ausschluss von Frauen aus der politischen Sphäre hatte. Also ein zentrales Argument für diesen Ausschluss wurde zumeist eine angeblich vorhandene männliche Tradition in der Politik ins Treffen geführt. In der Form der politischen Betätigung, die sich im 19. Jahrhundert durchsetzte, hat es diese Tradition jedoch augenscheinlich nie gegeben. Fakt ist, dass diese neuartige Positionierung der Geschlechter im Hinblick auf den Staat und auf die Gesellschaft, der damit verbundene Ausschluss von Frauen aus der politischen Sphäre sowie die Reklamation des politisch-öffentlichen Bereiches als per Definitionem männlich ein sehr ungleiches Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern auf dem Feld der Politik strukturierte. Es ist evident, dass vor diesem Hintergrund die Politisierung von Frauen augenscheinlich auf anderen Ebenen und unter anderen strukturellen Rahmenbedingungen stattfinden musste als die von Männern. Und sie erforderte zudem andere Strategien. Ein weiterer zentraler Kontext für die Frage von Geschlecht und Deutschnationalismus ist die spezifische Verfasstheit Zentraleuropas um 1900. Nach diesem Dulmin ist die Antinomie pluralistischer Tendenzen einerseits und holistischer Konzeptionen andererseits, welche diese Pluralitäten gerade zu überwinden trachteten, insgesamt ein zentrales Kennzeichen der gesamteuropäischen Moderne. In der Habsburger Monarchie, in der die Modernisierungsprozesse seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im europäischen Vergleich verspätet, dafür aber umso vehementer einsetzten, gewann diese Antinomie ganz besondere Bedeutung. Zentraleuropa als Ganzes, aber auch bis in seine einzelnen Teilregionen hinein, zeichnete sich über Jahrhunderte hindurch durch eine dichte ethnische, kulturelle und sprachliche Differenziertheit aus. Diese Multiethnizität und Kulturalität wurde nun vor allem bedingt auch durch die zunehmende Mobilität der Bevölkerung verstärkt auch wahrgenommen. Schauplätze dieser alltäglichen Erfahrung der Differenz waren besonders die neu entstehenden Großstädte, die zumeist eine ethnisch heterogene Bevölkerungsstruktur aufwiesen, denn hier führte die Vielzahl oder die tägliche Begegnung mit einer Vielzahl anderer Lebensmodelle einerseits zu Prozessen kultureller Rezeption, zu Integration und Verschmelzung. Verbunden waren damit andererseits aber auch vielfältige Konfliktpotenziale, Strategien und Tendenzen der Selbstbehauptung, der Ausgrenzung, der Xenophobie, insbesondere etwa in Form von Antisemitismus oder Antislawismus. Dies zeigte sich auch deutlich im deutsch-nationalvölkischen Milieu. Seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts hatte eine zunehmende Mobilisierung deutschnationaler Kreise in der Habsburger Monarchie stattgefunden, aufgrund verschiedener politischer und ökonomischer Faktoren, auf die ich hier auch nicht näher eingehen kann, verlagerten sich deutsch-liberale Strömungen zunehmend in Richtung eines radikalen Deutschnationalismus. Also bis Ende der 1870er Jahre beruhte und korrespondierte deutsche Identität noch auf der Kultivierung liberaler bürgerlicher kultureller Werte wie Bildung, Freiheit, Aufklärung und war damit prinzipiell für jeden erreichbar. Ab 1880 begann sich nun jedoch ein populistischer, antisemitischer Deutschnationalismus durchzusetzen, der deutsche Identität zunehmend essentialistisch definierte, also im Sinne einer sprachlich ethnisch definierten Abstammungsgemeinschaft formulierte und diese Vorstellung über alle Bevölkerungsschichten hinweg zu verbreiten suchte. Diese Richtungsänderung hin zu einem aggressiven populistischen Deutschnationalismus schlug sich etwa auch dahingehend nieder, ein holistisches, alle Bereiche des Lebens durchdringendes deutschnationales Bewusstsein zu generieren. Und man könnte sagen, es führte dazu, Deutschsein überhaupt erst zu erfinden. Träger dieser Nationalisierung des Alltags waren die deutsch-nationalvölkischen Schul- und Schutzvereine, in erster Linie diese Vereine, die sich ab den 1880er Jahren formierten. Im Sinne einer argumentativen Strategie der Selbsthilfe betrieben diese außerparlamentarischen Verbände nationalistische Politik unter dem Deckmantel der nationalen Schutzarbeit, aus Sicht ihrer Selbstwahrnehmung defensiv, im Hinblick auf die gewählten Betätigungsfelder tatsächlich offen aggressiv. Das heißt, schon allein der Begriff Schutzvereine muss als ideologische Selbstbeschreibung gewertet werden. Diese Vereine waren nicht nur ein wichtiges Element bei der Ausbildung einer politischen Öffentlichkeit, sie wurden auch zu einem ganz entscheidenden Mittel der Mobilisierung von Massen für die deutschnationale Bewegung. Obwohl sie den Statuten nach keine politischen oder auch religiösen Fragen aufgreifen wollten, agierten die Schutzvereine de facto von Beginn an politisch und stark antiklerikal. Ihre konkreten Aktionsfelder zeigen, dass die Deutschnationalen die Realität des multiethnischen und multinationalen Habsburger Staats ablehnten und versuchten, Integrations- oder Assimilationsprozesse gezielt zu verhindern. Emanzipationsprozesse etwa der slawischen Nationalitäten wurden als angeblich zielgerichtetes, geplantes und organisiertes Vordringen wahrgenommen und als Bedrohung inszeniert. Auf diese Weise konnte die eigene Politik mit der Notwendigkeit einer nationalen Gegenoffensive begründet werden. Was sich für die Analyse von Geschlechterkonzepten dabei als zentral erweist, ist, dass das hier diskutierte politische Milieu generell, und das spiegeln besonders die vielen Schutzvereine, eine sehr inhomogene politische Bewegung darstellte. Das heißt, es wurde nicht nur von verschiedensten Parteien und Vereinen getragen, sondern es gelang auch trotz immenser Anstrengungen nicht, eine übergreifende Parteienstruktur etwa nach dem Vorbild der Sozialdemokratie aufzubauen. Und gerade diese Struktur der eher lose zusammenhängenden Vereine, dieses Vereinsnetzwerkes, Dieses Vereinsnetzwerk scheint aber ein Engagement von Frauen und Mädchen in der Bewegung begünstigt zu haben. Gerade weil die deutsch-nationale Parteienlandschaft in der Habsburger Monarchie so zersplittert war, kam diesen sogenannten Schutzvereinen als parteipolitischen Vorfeldvereinen ein ganz zentraler Stellenwert zu. Für Frauen, die aus rechtlicher Sicht ja keine Mitglieder in politischen Parteien werden konnten, die aber gleichzeitig immer stärker von der nationalen Politik umworben wurden, erwiesen sich diese völkischen Vereine damit als optimaler Ort der Politisierung, könnte man sagen. In diesem politischen Zwischenraum, wie ich das bezeichnen möchte, wurden Frauen in das nationale Projekt eingebunden, ohne dass diese Integration als Schritt ins öffentlich-politische wahrgenommen werden musste. Ich komme damit zu meinem zweiten Punkt, nämlich zur scheinbar unpolitischen Politisierung deutschnationaler Aktivistinnen oder, Zitat, die Liebe sei euer Heldentum, Zitat Ende. Im Prozess der Übernahme eines radikalen Deutschnationalismus durch die Liberalen, den ich eben skizziert habe, wurden Frauen verstärkt und als Gruppe entdeckt, deren nationales Engagement begrüßt wurde. Das damit verbundene weitreichende Integrations- und Mobilisierungsangebot oder vielmehr Gebot kann tatsächlich als Neuerung betrachtet werden. Denn bis in die 1880er Jahre hinein hatten sich bürgerlich-liberale Männer, ganz im Gegensatz zu ihren Frauen, muss man sagen, hatten sich bürgerlich-liberale Männer kaum Gedanken über eine wie auch immer geartete politische Beteiligung von Frauen gemacht. Und das sollte sich nun doch deutlich ändern. Paradigmatisch verdeutlicht diese neuen Mobilisierungsstrategien im Hinblick auf Frauen unter anderem der 1889 in Graz gegründete Verein Südmark, der wie gesagt wirkungsgeschichtlich zu einem der bedeutendsten Vereine des Milieus wurde, trotz seiner Positionierung am rassistischen und antisemitischen Rand des deutschnationalen Vereinsspektrums. Im Oktober 1893 ereilte ein Zitat ehrenvoller Ruf die deutschen Frauen von Graz, Zitat Ende. Im radikal deutschnationalen Grazer Tagblatt erschien ein Artikel mit der dringenden Aufforderung an die Grazerinnen im Rahmen des Vereins Südmark Frauenortsgruppen zu gründen. Dieser Aufruf markierte den Beginn einer umfangreichen frauenspezifischen Mobilisierung, infolge derer 1894 die ersten Frauenortsgruppen in Graz, Zielicelli und Petapduy eingerichtet wurden. Die Grazer Gruppe sollte sich im Laufe der folgenden 25 Jahre zur zahlenmäßig größten Frauenortsgruppe in der Habsburger Monarchie entwickeln. Sie zählte etwa im Jahr 1913 über 500 Mitglieder. Bis 1913 hatte der Verein neben 377 gemischten Ortsgruppen, also in denen Männer und Frauen gemeinsam organisiert waren, auch 72 spezifische Frauen- und Mädchenortsgruppen eingerichtet, in denen insgesamt mehr als 15.000 Mädchen und Frauen organisiert waren. Diese 15.000 Frauen und Mädchen stellten ca. 25% der Gesamtmitglieder. Diese durchaus erfolgreiche Mobilisierung von Frauen und Mädchen in den Verein Südmark bildete jedenfalls den Hintergrund für breite Debatten und Diskurse über deutsch-national-völkische Geschlechteridentität. Bereits von Beginn an wurde ein zentrales Spannungsfeld in diesen Debatten sichtbar. Die erwünschte Integration von Frauen in das nationale Projekt einerseits und der gleichzeitige Versuch, dieses politische Engagement als unpolitisch erscheinen zu lassen. Dieses Argument diente einerseits dazu, sich vom potenziell drohenden Vorwurf der Befürwortung einer konkreten politischen Betätigung von Frauen zu distanzieren. Andererseits lässt diese widersprüchliche Integration von Frauen deutlich werden, dass die Konstruktion der nationalen Wir-Gemeinschaft nicht nur durch die Abgrenzung der imaginierten Nation nach außen hin funktioniert, indem Frauen anderer Nationalitäten etwa als völlig konträr zu den eigenen deutschen Frauen stilisiert wurden, im Hinblick auf Opferfähigkeit, Demut etc., sondern ganz zentral auch durch die Schaffung von Identität und Alterität im Inneren der Nation funktionierte. Das heißt, in den meisten nationalen Mobilisierungsprozessen kommt Frauen diese Rolle des internen Anderen zu. Und so auch im deutschnationalen Milieu. Auch hier wurden die Ideale männlichen nationalen Verhaltens nicht ohne ein unterstützendes und komplementäres Weiblichkeitsideal konstruiert. Indem auf ein zentrales Moment des bürgerlichen Geschlechtermodells rekurriert wurde, welches Frauen vielfach zu Repräsentantinnen der Liebe machte, wurde auch die Beteiligung an der deutschnationalen Schutzvereinsbewegung zur, Zitat, nationalen Herzenspflicht von Frauen, Zitat Ende, stilisiert. Das Ausmaß dieser Liebe zur Nation sollte sich somit auch in der nationalen Konkurrenzfähigkeit von Frauen zeigen. So stand etwa im bereits zitierten Aufruf an die deutschen Frauen von Graz 1894 zu lesen, ich zitiere: Lassen wir uns nicht beschämen von Slawinnen oder Magyarinnen, dass diese national- und opfermütiger wären als wir, dass sie an ihrem Volksstamm mit größerer Liebe hingen als wir. Zitat Ende. Und in ganz ähnlicher Weise trug Karl Adam Kappert den deutschen Frauen und Mädchen noch zu Beginn des Ersten Weltkriegs auf. Ich zitiere: Schluchzt nicht ihr Mädchen, weint nicht ihr Frauen, die Liebe sei euer Heldentum. Ihr werdet als Sieger sie wiederschauen und freudvoll teilen Ehre und Ruhm. Ihr weinenden Frauen schafft Treu am Werke und haucht euer Sehnen in den Wind. Der Frauen Lieb ist der Männer Stärke, die heldenhaft kämpfen für Weib und Kind. Zitat Ende. Das heißt, durch Bestätigung des hegemonialen bürgerlichen Geschlechtermodells gelang es, die gesellschaftlich anerkannten Grenzen weiblicher Betätigung sozusagen nicht zu überschreiten und trotzdem implizit ein politisches Integrationsversprechen abzugeben. Der propagierte Tugendkatalog wies Frauen und Männern dabei gänzlich unterschiedliche nationale Eigenschaften zu. Er schrieb, wie gesagt, für Männer die Pflicht vor, die Nation nach außen zu schützen und Frauen und Kinder im Inneren der Nation zu verteidigen. Davon abgeleitet wurden wiederum konkrete politisch-demokratische Partizipationsrechte für Männer. Frauen wiederum oblag die Pflicht, dieses Innere der Nation zu gestalten, zu formen, dem Volk mit Fürsorge, Pflege, Aufopferungsbereitschaft und Hingabe zu dienen. Was dabei wichtig ist in diesem deutschen nationalen Geschlechterkonzept, ist, dass das deutsche Weib dabei nicht nur als Gegenpol zum deutschen Mann konzipiert wurde, sondern dass dieses Geschlechterverhältnis auch ganz klar hierarchisch gedacht wurde. Das heißt, der deutschen Frau kam eine untergeordnete Position zu. Von diesem dichotom und hierarchisch gedachten Verhältnis zwischen Frauen und Männern leiteten die Schutzvereine zudem eine nationale geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ab. Zwei Aspekte dieser Arbeitsteilung scheinen mir in unserem Zusammenhang besonders wichtig, nämlich erstens die Sorge der Schutzvereine um die kulturelle Reproduktion der Nation im Alltag und im Privaten und die Zuständigkeit von Frauen für diesen Bereich und zweitens die Funktionalisierung von Frauen als biologische Reproduzentinnen der Nation und als diejenigen, die das Zitat physische Weiterbestehen der Nation Zitat sichern sollten. Ich komme damit zu meinem dritten Punkt, nämlich kulturelle Grenzwächterinnen und der Frauenkörper als Grenze der Nation oder, ich zitiere, erzieht zu deutscher Art die Jugend, lehrt eure Mädchen Zucht und Tugend. Zitat Ende. Die Soziologin Ira Jewell Davis hat 1997 in ihrer Arbeit Gender and Nation darauf hingewiesen, dass die Überwachung der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit von Menschen zu nationalen Kollektiven, sprich die Erzeugung nationaler Identität und Alterität, ganz eng an kulturelle Codes wie Kleidung, Benehmen, Bräuche, Religion, literarische oder künstlerische Produktion und natürlich Sprache geknüpft ist. Nach Jewell Davis werden in den meisten nationalen Projekten dabei gerade Frauen zu Hüterinnen dieser kulturellen Codes stilisiert. Sie bezeichnet Frauen daher mit Armstrong auch als Symbolic Border Guards. Das war ein Zitat von Nationen. Überträgt man dieses Konzept auf unser Thema, so stellt sich die Frage, welche Tätigkeiten Frauen und Mädchen nun als symbolische Grenzwächterinnen im deutschnationalen Milieu erfüllen sollten. Dazu ein Zitat: Deutschen Sinn und deutsche Art gilt es treu zu pflegen, bist du selbst ein deutsches Weib, sei es allerwegen. Deutsches Wort und deutscher Brauch gehen zu Gemüte, einer Frau geziemet auch deutsche Herzensgüte. Deutsche Sag und deutsches Lied magst du wacker hegen, solch ein Tun der deutschen Frau fördert Gottes Segen. Zitat Ende. 1913 erschien dieses Gedicht im deutschen Volkskalender. Der Autor fasste darin zusammen, was in nahezu unzähligen anderen Aufforderungen dieser Art von deutschen Frauen erwartet wurde. Der Autor musste die Frauen- und mädchenspezifischen nationalkulturellen Aufgaben dabei nicht erst erfinden, sondern konnte sozusagen auf Diskursmuster aufbauen, die seit den 1880er Jahren in der deutschen nationalen Schutzvereinsbewegung geformt worden waren. So nahm sich etwa auch der 1894 gegründete Deutsche Böhmerwaldbund von Beginn an dieser Thematik an. Schon in der ersten Ausgabe seiner Vereinsmitteilungen wurde ein Vortrag von Philipp Knoll abgedruckt mit dem Titel Über Nationalgefühl und nationale Erziehung. Ein Artikel, der sich den angeblich bestehenden Gefahren für das Volkstum widmete. Diese Gefahren identifizierte Philipp Knoll in erster Linie in der mangelhaften Entwicklung des Nationalgefühls bei den Deutschen, und dieser Bedrohung können nur durch nationale Erziehung entgegengewirkt werden. Ausgangspunkt dieses nationalen Erziehungsprojekts war für Knoll die deutsche Familie, die er als Kern der Nation definierte. Also die deutsche Familie stellt hier die zentrale Basis für das nationalbürgerliche Projekt dar, und diese Vorstellung erklärt auch die Furcht vor der Auflösung der deutschen Familie, die, und das hat ja Ute Planert sehr schön aufgezeigt, auf der Liste nationalistischer Verfallsängste ganz oben rangierte. Für Knoll gehörte die Hauptverantwortung für die nationale Aufladung des familiären und des privaten selbstverständlich zu den weiblichen nationalen Pflichten. Diese Ansicht entsprach jedoch nicht nur männlichen Vorstellungen, auch weibliche Aktivistinnen stützten diese Zuständigkeit von Frauen für die nationale Kleinarbeit. Das war ein Zitat, das ihn beschreibt, wie diese Nationalisierung des Alltags auch bezeichnet wurde. So schrieb etwa Caroline Müller, sie war Aktivistin im Schulverein für Deutsche, dass die deutschen Hausfrauen nicht nur die Wohnungen, das Geschirr, die Möbel nach nationalen Grundsätzen zu gestalten hätten, sondern als Mütter auch auf die richtige Kleidung, Lektüre und Erziehung achten müssten. Ich zitiere. Und so wie der Mann berufen ist, im öffentlichen Leben zum Besten unserer Nation zu wirken, sei es mit der Feder oder auch mit dem lebendigen Worte oder auch nur durch seine Stimmgebung, so sind wir Frauen berufen, im kleinen Kreise des menschlichen Lebens in der Sippe zu wirken für die Ehre, Größe und das Gedeihen unserer Nation. Zitat Ende. Frauen wurde also die Pflicht übertragen, ihre Kinder die deutsche Muttersprache zu lehren und darauf zu achten, dass in den Familien keine französischen oder sonstigen Fremdwörter gesprochen würden. In dem Zusammenhang entwickelten sich etwa in Niederösterreich, wo der Verein Südmark nach 1908 schwerpunktmäßig Tätigkeiten entfaltete, breite Debatten über die potenzielle Gefahr, die von tschechischsprachigen Kindermädchen ausgehen würde. Also nach Ansicht der Schutzvereine würde die Erziehung durch tschechischsprachige Kindermädchen zum Verlust der deutschen Muttersprache bei den Kindern führen. Frauen und Mädchen hatten aber auch auf deutsche Grußformeln und auf deutsche Namensgebung zu achten und in der Familie deutschnationale Märchen für die politische Kinderstube, das war ein Zitat, zu erzählen. So oblag ihnen das Vorlesen echt deutscher Literatur, ebenfalls ein Zitat, ebenso wie die Einhaltung nationaler Grundsätze in verschiedensten anderen Bereichen des Alltagslebens, etwa in Bezug auf das Einkaufen, das Kochen oder das Essen, also generell im Hinblick auf den gesamten Bereich des familiären Konsums. Frauen hatten dafür zu sorgen, dass die Wohnungen altdeutsch eingerichtet und dekoriert wurden, dass Familien- und Vereinsfeste entlang einer völkischen Ikonografie inszeniert und der Urlaubsort oder die Sommerfrische nach nationalen Kriterien ausgewählt wurden. Mit dieser Nationalisierung des Alltags und des Privaten als Verantwortungsbereich von Frauen rückt wiederum ein zentraler Widerspruch in den Blickpunkt. Zwar wurde die Familie entsprechend der bürgerlichen Ordnung als oder per Definitionem als weiblicher Bereich angesehen und damit als unpolitischer Ort imaginiert. Dennoch war diese Vorstellung gerade mit der nationalen Aufladung der Familie de facto sowohl diskursiv als auch praktisch politisch eine Fiktion. Im Gegenteil, gerade die Nationalisierung des familiären und des privaten führte definitiv zu einer Aufweichung der bürgerlich-nationalen Sphärentrennung und der damit verbundenen Geschlechterordnung, indem sie Frauen mit weitreichenden Kompetenzen und auch Machtpositionen ausstattete. Auffallend an den propagierten Geschlechterkonzepten, und damit komme ich zu einem zweiten zentralen Aspekt der deutschnationalen Geschlechterordnung, ist die starke Präsenz von Konzepten zum weiblichen Körper. Der weibliche Körper war ein zentrales Motiv in unzähligen programmatischen Abhandlungen über die Schönheit, die Gesundheit, die Krankheit, die Mütterlichkeit deutscher Frauen, und er wurde als Analogie und Metapher in organisistischen Modellen der nationalen Gemeinschaft, etwa als Symbol für den Volkskörper insgesamt, in den Dienst genommen. Diese Debatten bestätigen, was After Bra auch für andere nationale Mobilisierungsprozesse historisch und aktuell festhält, nämlich dass der Frauenkörper in nationalen Debatten vielfach selbst als Grenze der Nation, wie sie das bezeichnet, aufgefasst wird. Das bestätigt sich etwa in der häufigen Verwendung von Begriffen wie Blutsgemeinschaft, Familienbande, Erbe oder rassische Reinheit in nationalen Diskursen. So wurden Frauen auch in der deutschnationalvölkischen Presse immer wieder als Heilerinnen oder auch Hüterinnen des Volkskörpers bezeichnet. Die deutschnationalen Schul- und Schutzvereine nahmen sich dieser Thematik bereits seit den ausgehenden 1880er Jahren an. In einem antisemitischen Mahnruf wandte sich etwa die bereits zitierte Caroline Müller 1888, Zitat, an alle deutschen Mütter, ihre Kinder national zu erziehen, Zitat Ende. Also Müller sah deutsche Frauen als Hüterinnen nationaler Kultur und Tradition einerseits, vor allem aber sollten sie ihre nationale Pflicht andererseits auch durch das Gebären von Kindern, insbesondere durch das Gebären von Söhnen erfüllen. Diese Auffassung von Frauen als biologische Reproduzentinnen der Nation verfestigte sich in den 1890er Jahren und im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts und erlebte besonders in völkischen Debatten zu Beginn des Ersten Weltkriegs neuerlichen Aufschwung. Der Verein Südmark propagierte Mutterschaft allerdings nicht allein diskursiv als zentralen Eckpunkt nationaler Frauenpflichten, sondern er versuchte diese Konzepte auch gesellschaftspolitisch, etwa in vereinseigenen Schulen, Kindergärten, Waisenheimen und ähnlichen Institutionen umzusetzen. Vorstandsmitglieder des Vereins waren etwa an prominenter Stelle bei der Gründung der sogenannten deutsch-österreichischen Beratungsstelle für Volkswohlfahrt im Jahr 1914 vertreten. Eine Einrichtung, die sich neben den Bereichen Mutterschutz und Säuglingspflege, etwa auch der Einrichtung von Stillkrippen in Fabriken widmete. Dass es bei dieser Beratungsstelle dabei weniger um die Hebung sozialer Standards ging, enthüllte etwa ein Berichterstatter in den vereinseigenen Mitteilungen des Vereins Südmark damit, dass er als Ziel dieser Beratungsstelle die Sicherung der Nachkommen für die Nation, die Zitat, Hebung der Volksbilanz, Zitat Ende, ins Zentrum seiner Ausführungen rückte. Nicht nur diese Anknüpfung an moderne bevölkerungspolitische Debatten deutet auf eine neuerliche Ambivalenz hin, nämlich darauf, dass das Konzept von Mutterschaft, das in den Schutzvereinen propagiert wurde, zwar diskursiv ein scheinbar traditionelles und rückwärtsgewandtes Mutterbild erzeugte, tatsächlich jedoch eine sehr moderne Konzeption widerspiegelte. Das zeigt sich etwa in den propagierten Auffassungen über das Stillen oder in Hygienevorstellungen oder darin, dass Mutterschaft nicht wie noch im 18. Jahrhundert als soziales Verhältnis zwischen Mutter und Kind, sondern vielmehr als Naturbedingung oder als Instinkt angesehen wurde. Die Vorstellungen von völkischer Mutterschaft und von Frauenkörper als Grenze der Nation schlugen sich außerdem in Versuchen der Reglementierung von Heirat und/oder Ehe oder in Exogamieverboten nieder. Im Verein Südmark wurde seit den 1890er Jahren immer wieder gebetsmühlenartig auf die Notwendigkeit von völkischen Ehen hingewiesen, wobei diese Debatten besonders im Ersten Weltkrieg enormen Aufschwung erhielten. Das erklärt außerdem Unternehmungen wie die sogenannte völkische Ehevermittlung, welche der Bund der Deutschen in Böhmen, ein weiterer deutsch-nationaler Schutzverein, praktizierte und die auch im Verein Südmark lobend erwähnt und zur Nachahmung empfohlen wurde. In solchen Vorstellungen wurden Frauen nicht nur für nationale Zwecke in den Dienst genommen, es wurde ihnen letztlich doch auch eine sehr zentrale Funktion innerhalb der vorgestellten Nation, um mit Benedikt Anderson zu sprechen, zugestanden. Gleichzeitig dienten diese skizzierten Konzepte aber immer auch dazu, abweichendes Verhalten von Frauen in der sozialen Praxis zu markieren und etwa Konsequenzen für die als deviant erzeugten Handlungsmuster anzudrohen. Also die von den Schutzvereinen so häufig beschworene weibliche Zucht und Tugend kann meines Erachtens somit auch als Versuch der bürgerlich-patriarchalen Kontrolle weiblicher Sexualität gelesen werden. So berichtete etwa das Grazer Wochenblatt 1892 empört, dass ein deutsches Mädchen in den Grazer Annenseelen an einem Vergnügungsabend eines serbischen Vereins teilgenommen habe und diese nach Ansicht des Wochenblattes, Zitat, bedauernswerte Tatsache beweise eben, wie sehr es vonnöten sei, nicht bloß unter Männern ein strammes Nationalgefühl zu hegen und zu pflegen, sondern auch der schöneren Hälfte einen besseren Sinn in nationalen Dingen einzuprägen. Und wie der Autor weiter ausführt, denn aus den Mädchen werden Frauen und diese werden Mütter. Von solchen Müttern aber, die in ihren Mädchenjahren ihre nationale Pflicht vergessen und unterschiedslos heute einem künftigen Großslowenen huldvoll zulächeln, morgen sich voll Begeisterung dem serbischen Nationaltanze hingeben, lässt sich nicht erwarten, dass sie ihre Kinder zu treuen Gliedern des deutschen Volkes erziehen werden. Zitat Ende. Auf ganz ähnliche Weise gab es immer wieder Kritik daran, dass zu viele Mischehen, sogenannte Mischehen zwischen deutschen Frauen und Männern vor allem slawischer Nationalitäten geschlossen und dass viele deutsche Frauen damit ihrer Nation entrissen würden. Kritik gab es bezogen auf kulturelle Ausdrucksformen, auch dahingehend, dass die Feste der Schutzvereine nicht völkisch genug seien. Beschwerden gab es darüber, dass die Vereinsmitglieder ihr Deutschtum nicht ernst genug nehmen und so weiter. Letztlich denke ich, dass gerade solche Berichte über eine in Unordnung geratene nationale Geschlechterordnung darauf verweisen, dass die Handlungsanleitungen der Schutzvereine, dieses dichte Netz an Reglementierungen in der Praxis tatsächlich vielfach nicht gegriffen haben dürften. Das deutet darauf hin, dass die konstruierten Geschlechteridentitäten in der sozialen Praxis offenbar sehr brüchig waren und diskursiv immer wieder hergestellt werden mussten. Zudem ließ gerade die Widersprüchlichkeit der ideologischen Konzepte für die angesprochenen Frauen und Mädchen immer wieder auch Spiel- und Deutungsräume offen, welche viele Aktivistinnen auch für Eigeninterpretationen nutzten oder zur Entwicklung eigener Handlungsstrategien einsetzten. Ich komme damit zu meinem letzten Punkt, nämlich Argumentations- und Handlungsstrategien deutschnationaler Aktivistinnen oder, ich zitiere, im Geiste der gelebten Südmark zu wirken, ist wohl selbstverständlich. Zitat Ende. Stellt man den erwünschten Pflichten die tatsächlichen Tätigkeiten der angesprochenen Frauen gegenüber, so bestätigten viele Vereinsaktivistinnen über weite Strecken den skizzierten, doch sehr rigiden Aufgabenkatalog deutscher Frauen. Sie wirkten in erster Linie bei Festen und Feiern mit, sie sorgten für deren kulturelle Ausgestaltung durch Aufführung von Musikstücken, Klaviervorträgen und Lesungen. Sie strukturierten den völkischen Jahreslauf durch die Organisation und Durchführung entsprechender Veranstaltungen. Sie hielten etwa unzählige Feste und Feiern ab, organisierten Weihnachtskränzchen, dekorierten dafür Säle, Zitat, in deutschen Farben mit Mistelzweigen und dem Bilde Bismarcks, Zitat Ende. Sie schmückten sogenannte Julbäume, sie bereiteten Geschenke vor, verteilten Südmark-Kalender an die bäuerliche Bevölkerung, sie verschenkten an arme Kinder Kleider und Schuhe, Spielwaren und Bäckereien, sie spendeten an bedürftige Erwachsene Geld, verkauften Lose und in opferwilliger Weise Briefpapier, Marken, Schuhpaste oder Postkarten. Frauen und Mädchen sammelten Spenden zugunsten deutscher Kindergärten oder veranstalteten Kinoabende, sie stickten Fahnen, sie überreichten Lorbeerkränze und sangen, Zitat, stramme Scharlieder oder die Wacht am Rhein, Zitat Ende. Besonders im Ersten Weltkrieg nahmen diese frauenspezifischen Tätigkeiten sehr stark zu. Schulvereinsaktivistinnen führten nahezu unzählige Liebesgabensammlungen durch, richteten Labestationen für durchreisende Soldaten ein, hielten Benefizveranstaltungen zugunsten der Waisen- und Kriegsfürsorge ab und organisierten spezielle Kurse zur Verwundetenpflege. Auf ihre Initiative hin konnte in Graz sogar oder in der Nähe von Graz sogar ein Soldatengenesungsheim eingerichtet und 2 Jahre lang betrieben werden. Bei aller Liebestätigkeit vergaßen die Südmark-Aktivistinnen auch niemals auf die Vermittlung ihres zentralen Anliegens, nämlich die Werbung für die deutschnationale Sache. Das heißt, durch ihre konkreten Tätigkeiten untermauerten viele Vereinsaktivistinnen tatsächlich den rigiden Tugendkodex deutscher Frauen. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass diese Form der Teilhabe am deutschnationalen Projekt auch die Hegemonie des von ihnen gelebten und praktizierten bürgerlichen Gesellschaftsmodells garantierte. Und es sicherte eben auch damit verbundene gesellschaftliche Machtverhältnisse ab, indem Aktivistinnen rassistische und antisemitische Positionen der Schutzvereine affirmierten, wurden ihnen auch Machtpositionen in Aussicht gestellt, etwa gegenüber jüdischen oder slawischen Männern, die ihnen im Rahmen der normalen bürgerlichen Geschlechterordnung eigentlich verwehrt waren. Interessant ist, dass es neben dieser Affirmation der deutschnationalen Geschlechterideologie jedoch immer auch ambivalente Haltungen gab, etwa Strategien der Subversion, der Umdeutung. Solche Haltungen hatten meines Erachtens vielfach die Funktion, die eng abgesteckten Muster deutschnationaler Weiblichkeitsvorstellungen aufzubrechen. Ein Beispiel dazu, Ende des Jahres 1892 entwickelten sich etwa in der Steirischen Hausfrauenzeitung, das war eine Beilage zum radikal deutschnationalen Grazer Tagblatt, entwickelte sich eine Debatte um das Korsett. Grundtenor der Diskussion war, dass Frauen zwar in der Öffentlichkeit gezwungen seien, ein Korsett zu tragen, zu Hause aber sollten sie sich nur ja nicht, Zitat, unvernünftig schnüren oder sogar quälen, Zitat Ende. Und diese im zeitgenössischen Diskurs eigentlich sehr fortschrittliche Argumentation, man denke nur an die zeitgenössischen Bemühungen zur Durchsetzung von Reformkleidung, diese eigentlich sehr fortschrittliche Argumentation wurde jedoch sofort diskursiv wieder relativiert, indem das Ablegen des Korsetts mit der Begründung gefordert wurde, es würden sich ja nur, Zitat, gesunde Frauen in gesunden Kindern fortpflanzen, Zitat Ende. Das heißt, die Frauen untermauerten Konzepte der völkischen Vereine, welche auf die Funktionalisierung weiblicher Reproduktionsfähigkeit für die Nation abzielten. Die Aktivistinnen wollten ihre Haltungen dabei jedoch nur ja nicht als Symbol für Modernität, Mobilität, Unabhängigkeit oder Emanzipation verstanden wissen. Dennoch scheint es den Aktivistinnen gerade durch diese Diskurspraktiken gelungen zu sein, die offenbar doch als restriktiv empfundenen nationalen Normvorstellungen aufzubrechen. Denn ganz ähnliche Strategien der Umdeutung finden sich etwa auch im Hinblick auf das Eintreten für höhere Frauen- und Mädchenbildung oder im Hinblick auf das Eintreten für das Frauenstudium. Auf diese Weise scheint es ihnen zumindest partiell gelungen zu sein, die eigenen Handlungsspielräume und Aktionsradien zu erweitern oder solche Handlungsspielräume überhaupt erst neu zu schaffen. Ich komme damit zu einigen abschließenden Bemerkungen. Charlotte Thake und Heinz-Gerhard Haupt haben in ihrer Analyse der Kultur des Nationalen versucht zu zeigen, dass Frauen im Rahmen öffentlicher nationaler Feste und Veranstaltungen im Deutschen Reich kaum eine aktive, sondern immer eine unterstützende und vermittelnde Rolle einnahmen. Sie haben gezeigt, dass sie die nationalen Feiern aus sicherer Entfernung betrachteten, auf eigenen Tribünen, in weißen Kleidern, Blumen geschmückt. Für Haupt und Thake verkörperten deutsche Frauen somit das leuchtende, reine Gegenteil des männlichen Kriegers in Uniform und sie zeichneten sich ihrer Ansicht nach vor allem durch Passivität aus. Ich möchte Haupt und Thake darin zustimmen, dass die Tätigkeiten der Frauen, auch in öffentlichen Bereichen, in denen sie in Erscheinung traten, durch eine private Sphäre konnotiert waren und somit auf symbolischer Ebene bestehende Geschlechterdifferenzen vielfach untermauert wurden. Dennoch gilt es, diesen Eindruck von Frauen als passive Zuschauerinnen aus meiner Sicht doch eindeutig zu relativieren. Frauen in den völkischen Vereinen der Habsburger Monarchie blieben nicht von den heiligen Handlungen ausgeschlossen, wie Haupt und Thake das für das Deutsche Reich konstatieren. Im Gegenteil, ihnen oblag es geradezu, diese heiligen Handlungen der Nation zu zelebrieren. Frauen standen meines Erachtens keinesfalls am Rand der deutschnationalen Bewegung, sondern sie bewegten sich vielmehr mittendurch und in deren Zentrum. Deutschnationale Aktivistinnen nahmen die skizzierten Identitätsangebote nicht nur an, sie prägten sie auch selbst entscheidend mit. Die deutschnationale Geschlechterordnung erwies sich nicht zuletzt deshalb als attraktiv, weil sie ihnen als bürgerlichen Frauen in einem antisemitischen politischen Kontext Machtpositionen über die jüdische Bevölkerung und über andere soziale Gruppen garantierte oder weil sie ihnen als kleinbürgerlichen Frauen einen sozialen Aufstieg in Aussicht stellte innerhalb der Bewegung. Strategien einer politischen Selbstinszenierung der Frauen dürfen jedenfalls nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich hinter dem scheinbar unpolitischen Eintreten für die nationale Sache tatsächlich konkret politisches Handeln verbarg. Mitgetragen wurde von den Frauen auch ein rigider Geschlechterdualismus, der jedoch zeitweilig offenbar auch als einschränkend empfunden wurde. Ob die affirmativen und undeutenden Strategien im Umgang mit diesen Einschränkungen jedoch tatsächlich zielführend waren und letztlich die gewünschte Partizipation und Teilhabe ermöglichten, muss jedoch stark bezweifelt werden. Von Seiten der Vereinsaktivistinnen gab und gibt es bis in die Gegenwart, der Verein existiert ja nach wie vor, jedenfalls keine Versuche, ihre Funktionalisierung als nationale Mütter oder als völkische Kulturträgerin dezidiert abzulehnen. Doch auch wenn die Aktivistinnen selbst einen Diskurs mitprägten, der mit geschlossenen Geschlechtersphären operierten, so zeigten gerade sie selbst wiederum auch die Konstruiertheit und die Willkürlichkeit der scheinbar unhintergehbaren nationalen Geschlechterordnung auf. In Ansätzen vorliegende biografische Analysen machen deutlich, dass gerade diejenigen Politikerinnen, die sich etwa im Verein Südmark für eine strikte genderspezifische nationale Arbeitsteilung, das heißt für eine männliche Öffentlichkeit einerseits und eine weibliche Privatheit andererseits stark machten, dass gerade sie selbst unaufhörlich die selbst errichteten Grenzen überschritten. Ihr nationales Engagement führte zu einer privaten Konnotation weiblichen politischen Auftretens in der Öffentlichkeit sowie gleichzeitig zu einer Politisierung des Privaten. Und nicht zuletzt Ihre Handlungsmuster bestätigen jedenfalls, wie notwendig es ist für eine aktuelle Nationsforschung, dem scheinbar Eindeutigen, dem Selbstverständlichen nachzugehen und Begriffe wie Öffentlichkeit, Privatheit, politische Partizipation und Integration oder auch politische Handlungsstrategien aus einer Genderperspektive kritisch zu hinterfragen und neu zu denken. Und mit diesen Aussichten auf eine spannende theoretische Diskussion bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine spannende Diskussion. Vielen Dank.